Von daher ist es weniger wichtig zu sagen, hey, ich habe meine Lippe nach der Russian Lips Technik oder nach irgendeiner anderen Technik gespritzt, sondern es ist viel wichtiger, sagen zu können, okay, ich habe meine Lippe so bekommen, wie ich sie haben wollte. Wenn es am Ende nach einer Russian Lips Technik gespritzt ist oder nach irgendeiner anderen Technik, dann ist es so, aber es ist letztendlich ja egal, weil es kommt darauf an, dass das Ergebnis so ist, wie man es sich vorstellt. Und das sollte man als Behandler immer realisieren können. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Bünyamin Özgören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, özgören.ästhetik, und klicke auf den Folge-Button. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. Diese Folge stellt keine individuelle ärztliche Beratung dar und soll eine solche auch nicht ersetzen. Ich gebe ausschließlich Informationen und einige Tipps zu möglichen Behandlungen. Letztendlich ersetzt dies aber niemals ein ärztliches Beratungsgespräch. Ein solches wäre immer gebührenpflichtig gemäß der Gebührenordnung. Alle getroffenen Aussagen und Informationen sind als allgemeine Tipps zu verstehen, nicht individuell und sind ohne Gewähr. Bei speziellen euch betreffenden Fragen und Unklarheiten wendet euch an euren speziellen Arzt und Behandler. Nur seine Aussagen haben für euch Gültigkeit. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. In dieser Folge soll es ganz um das Thema Lippen gehen. Also, wann spritze ich mir die Lippen auf? Warum spritze ich mir die Lippen auf? Was sind Risiken, Nebenwirkungen? Bei wem lasse ich mir die Lippen aufspritzen? Warum möchte ich das überhaupt? Ja, und die größte Angst, ich weiß, von jedem, der darüber nachdenkt, ist, sieht es denn danach auch wirklich natürlich aus oder wird es eventuell unnatürlich werden? Das heißt, das Erste, was man sich so mal fragen sollte, ist, was ist überhaupt die Motivation? Warum möchte ich unterspritzte Lippen haben? Ich weiß, es gibt diesen Trend und die Lippenaufspritzung ist tatsächlich das, was ich am häufigsten mache in meiner Praxis. Also das ist wirklich das Standard, die Standardbehandlung sozusagen, weil Unterspritzungen der Lippen sind halt eben ganz, ganz beliebt. Da gab es ja einen großen Hype, der war schon vor einigen Jahren, so vor 3-4 Jahren ging das so los mit der extremen Nachfrage. Aber mittlerweile ist der eigentlich ungebrochen. Also es sind immer noch die Anfragen da, das große Interesse da an Lippenvolumen und aber auch Konturierung. Es gibt immer mal wieder ein paar neue Techniken, die bekannt werden, wo die Leute drüber nachdenken, aber im Großen und Ganzen, ja, ist es dieselbe Lippenunterspritzung, nur mit ein paar neuen Namen. Es gibt verschiedene Motivationen, aus denen man das herausmachen kann. Einmal gibt es die Frauen vor allem, die wirklich wenig Lippe haben, die eventuell auch gar keine Oberlippe haben. Ja, auch das ist ein häufiges Problem, keine Oberlippe. Und aber auch vielleicht eine geringe Unterlippe oder aber ein Verhältnis, was nicht so ganz stimmt. Also wo Ober- zu Unterlippe einfach im Verhältnis nicht passend ist. Man sagt immer, ein ideales Verhältnis wäre 1:1,3. Also die Unterlippe ist immer ein bisschen größer als die Oberlippe. Es gibt aber auch Trends dazu, dass Ober- und Unterlippe gleich groß ist. Und da sind eben die Geschmäcker sehr, sehr verschieden. Ein weiterer Grund für so eine Lippenunterspritzung kann häufig auch sein, dass die Lippe schief ist. Ja, also dass man eine angeborene genetische Schiefstellung einfach hat der Lippe und die gerne ausgeglichen haben will. Manche Mädels wollen aber nicht nur mehr Volumen, sondern denen geht es auch um eine Konturierung. Ja, die sagen nur, ganz, ganz minimal Volumen bitte, es soll möglichst keiner sehen, aber die wollen dann meistens einfach nur noch eine schönere Nachzeichnung der Lippenkontur. Auch das ist durchaus möglich. Und das sind so die verschiedenen Motivationen, die man meistens hat, um sich die Lippe aufzuspritzen. Der zweite Punkt, den sich dann alle stellen, wenn klar ist, was sie überhaupt wollen, ist ja, wo lasse ich es denn machen? Und da sind viele sehr, sehr verunsichert. Auch zu Recht, es gibt ja auch oder gab früher sehr viele illegale Angebote. Das wird zum Glück immer weniger, soll aber dennoch vorkommen. In Deutschland unterspritzen dürfen Heilpraktiker und Ärzte. Alle anderen tatsächlich nicht, also sogenannte angehende Heilpraktiker oder medizinische Fachangestellte ohne Arzt im Hintergrund oder ja Kosmetiker, die dürfen tatsächlich nicht spritzen und die sollten da auch tunlichst die Finger von lassen, die machen sich strafbar. Und das muss euch auch klar sein, gerade wenn ihr auf Social Media unterwegs seid und euch so die Profile anschaut, dann sollte ja aus dem Profil klar herausgehen, welchen Beruf dieser Mensch hat und ob er wirklich Heilpraktiker oder Arzt ist. Und man sollte immer nach einem sogenannten Impressum schauen. Das ist entweder verlinkt irgendwo auf Instagram oder auf der Webseite. Eigentlich sollte jede Person irgendwo eine Webseite mit einem Impressum haben, dann wirkt es nochmal um einiges seriöser, als wenn da keine Angabe ist. Und in diesem Impressum, das könnt ihr euch immer mal anschauen, steht auch immer drin, wo die Person tätig ist und bei welcher Behörde er gemeldet ist. Also Heilpraktiker sind dem Gesundheitsamt gemeldet, die Ärzte den Ärztekammern. Und wenn das dort drin steht, wo die eben gemeldet sind, dann ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass sie es machen dürfen. Dann muss man natürlich auch schauen, wer kann es denn oder wer kann es so, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir wünsche. Und das ist natürlich ganz schwierig. Klar kann man sich da Bewertungen durchlesen, man könnte sich auch die Social-Media-Profile angucken, wenn derjenige solche hat und dann einfach mal schauen, gefallen mir die Bilder, gefallen mir die Art, wie er postet, wie er sich präsentiert, er oder sie. Und natürlich, dass man auch irgendwie ja eine Ebene findet, also irgendwie zum Behandler eine Ebene hat, wo man sagt, okay, das passt. Ja, also das muss ja auch menschlich passen, denn es ist ja ganz wichtig, ja, dass Behandler und Patient ja miteinander auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Dann als nächstes, wenn man sich dann für einen Anbieter entschieden hat und wie gesagt, Heilpraktiker oder Arzt, muss immer schauen, ja, was man möchte. Man muss immer zu jemandem gehen, der auch die Risiken minimieren kann. Das ist natürlich kein Garant für ein Ergebnis, was einem gefällt, aber zumindest insoweit, dass die Risiken minimiert werden durch einen Arzt oder durch einen Heilpraktiker, der sein Handwerk versteht, der auch entsprechende Notfallmedikamente da hat. Auch das ist ja ganz wichtig. Dann gibt's zunächst ein Beratungsgespräch. Klar, man kann auch Beratungsgespräch und dann spritzen, aber man muss auf jeden Fall vor der Unterspritzung einmal gesprochen haben. Warum ist das wichtig? Einmal ist es wichtig, dass man, dass Behandler und Patient sich kennen, auch die gesundheitlichen Vorerkrankungen des Patienten kennen. Also nimmt er Medikamente ein, hat er vielleicht irgendwelche Allergien? Das ist ja entscheidend. Und man muss über mögliche Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Risiken und Nebenwirkungen bei so einer Lippenunterspritzung kann es natürlich grundsätzlich immer viele geben. Ja, die, wenn man die vollständig erfahren will, dann muss man eben zu so einem Beratungsgespräch gehen. Allergische Reaktionen, Infektionen oder auch Verletzungen in den Bereichen sind grundsätzlich immer möglich, wenn auch ganz seltene Risiken. Häufig oder sehr häufig sind Schwellungen oder blaue Flecken. Davon kann man eigentlich ausgehen, gerade bei einer Lippenunterspritzung, weil ja Lippen nun mal sehr, sehr sensibel sind in dieser Region, kommt es häufiger zu blauen Flecken und die halten dann auch immer ein paar Tage. Natürlich kann es auch noch zu weiteren Risiken und Nebenwirkungen kommen. Um darüber mehr zu erfahren, bitte ich wirklich, einen Beratungstermin bei eurem Arzt oder Heilpraktiker zu vereinbaren. Nachdem Risiken und Nebenwirkungen besprochen sind und das soweit geklärt ist, geht es darum zu klären, okay, wie möchte ich denn das Ergebnis haben? Also möchte ich wohl ein Volumen, möchte ich Kontur, was möchte ich für eine Menge? Und da empfiehlt es sich, gerade wenn man das erste Mal sich unterspritzen lässt, nicht zu wenig zu nehmen. Ja, also eine zu geringe Anfangsmenge, gerade in den Lippen verpufft. Ich nehme mindestens bei der ersten Unterspritzung 1 Milliliter. Das kann man natürlich nicht ganz pauschal sagen, aber so kriegt man doch schon ein Ergebnis, was durchaus auch ein wenig hält, weil 0,5 Milliliter oder alles, was da drunter ist, das verpufft gerade beim ersten Mal sehr, sehr schnell und dann sieht man kaum ein Ergebnis, sobald die Schwellung weg ist. Ganz wichtig ist die Natürlichkeit der Unterspritzung. Also natürlich gibt es auch Sonderfälle, wo die Kunden sagen, okay, es darf auch richtig voluminös und es darf sogar unnatürlich aussehen. Das gibt's auch, aber das ist eine absolute Minderheit. Also die meisten, die kommen, sagen wirklich, okay, ich möchte meine Lippen sehr natürlich haben. Ich möchte wirklich nur ein bisschen Volumen. Ich möchte ein bisschen Kontur. Vielleicht soll gar nicht so unbedingt auffallen. Ne? Also die gut gemachte Lippe ist eben nicht die, nach der man sich umdreht, weil es irgendwie ganz, ganz dick ist, sondern die gut gemachte Lippe hat einfach eine schöne ästhetische Form und ein gutes, gesundes Volumen, aber eben nicht zu viel, nicht übertrieben. Wenn das alles geklärt ist und sowohl der Behandler weiß, wie der Patient das haben will und auch weiß, was für individuelle Risiken der Patient hat, weil er eben einen Gesundheitsstatus erhoben hat, erst dann beginnt man zu spritzen. Und auf der anderen Seite muss dem Patient auch klar sein, dass er vermittelt hat, was er möchte und dass ihm auch gesagt wurde, was mögliche Risiken und Nebenwirkungen sein können. Es wird anschließend betäubt, so mache ich das zumindest bei mir in der Praxis, dass ich mit einer lokalen Betäubungscreme arbeite. Also eine Creme, die sehr, sehr stark ist, was den Lidocain-Anteil angeht, also nicht zu vergleichen mit so einer frei verkäuflichen Creme, sondern eben eine durchaus stärkere Creme, damit es auch möglichst gut betäubt ist, die Region. Die Creme wirkt dann etwas ein und dann beginnt man letztendlich mit dem Unterspritzen. In dem Mittel, was ich jetzt zum Beispiel benutze, da ist auch nochmal Betäubung drin. Das heißt, so schafft man es dann, die Unterspritzung für den Patienten so angenehm wie möglich zu machen. Es gibt verschiedene Techniken, mit denen man spritzen kann. Und auch da bekomme ich sehr häufig Anfragen, ja, machen Sie die und die Technik. Ganz beliebt sind jetzt die Russian Lips momentan, ja, was einfach eine sehr, sehr starke Konturierung der Lippe bedeutet. Aber jeder Unterspritzer hat gefühlt mittlerweile Eigennamen für seine Technik. Im Großen und Ganzen, ja, ist es aber das Gleiche, so wie alle anderen auch spritzen, nur halt eben aus eventuell verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Akzenten. Also die klassische Russian Lips, was jetzt so ein Modename ist, bedeutet stark die Konturen anzuspritzen und weniger ins Volumen zu gehen. Viele Unterspritzer bevorzugen die Technik von oben. Mache ich auch sehr gerne, weil man dadurch Kontur und Volumen gleichzeitig mit spritzen kann. Dann kann man natürlich noch seitlich ins Volumen gehen und so hat jeder Behandler so ein bisschen seine eigene Technik. Man sollte aber als Anwender mehrere Techniken beherrschen, denn es gibt unterschiedliche Techniken, die besser sind für den jeweiligen Patienten, ja, und für den jeweiligen Patientenwunsch. Weil jemand, der eine bestimmte Form der Lippe will, da muss ich die Technik eben anpassen. Genauso, wenn ich einen Schiefstand angleiche, muss ich anders spritzen, als wenn ich zum Beispiel konturiere. Von daher ist es weniger wichtig zu sagen, hey, ich habe meine Lippe nach der Russian Lips Technik oder nach irgendeiner anderen Technik gespritzt, sondern es ist viel wichtiger, sagen zu können, okay, ich habe meine Lippe so bekommen, wie ich sie haben wollte. Wenn es am Ende nach einer Russian Lips Technik gespritzt ist oder nach irgendeiner anderen Technik, dann ist es so, aber es ist letztendlich ja egal, weil es kommt darauf an, dass das Ergebnis so ist, wie man es sich vorstellt. Und das sollte man als Behandler immer realisieren können. Ja, wenn dann unterspritzt wurde und man das Ergebnis hat, dann zeigt man das klassischerweise immer einmal im Spiegel dem Patienten und er hat nochmal Chance zu schauen, ob das alles so ist, wie er sich das vorstellt. Und dann geht's auch schon an die Nachsorge. Was ich meinen Patienten immer mitgebe, ist, dass sie massieren, frühestens aber einige Stunden nach der Unterspritzung, damit es sich nicht entzündet. Also die kleinen Löchlein, die man gesetzt hat, die müssen erstmal wirklich in Ruhe gelassen werden. Also nicht anfassen, nicht schminken, auch nicht direkt kühlen, ja, weil man sonst eben die Gefahr hat, dass man sich Bakterien da reinreibt. Und das möchte man einfach nicht, auch nicht direkt essen oder trinken oder rauchen, ja, sondern das jetzt wirklich einfach mal in Ruhe wirken lasse. Ja, bis die kleinen Einstichstellen verheilt sind. Anschließend dann massieren. Diese Knötchenbildung, von denen viele erzählen, kann verschiedene Ursachen haben. Eine davon ist, dass man nicht gut massiert. Also einige Stunden nach der Unterspritzung sollte man schön massieren und die Knötchen, wenn sich da welche bilden sollten, schön verteilen und wegmassieren. Dann passiert das in der Regel auch nicht. Ja, Knötchenbildung ist immer abhängig von in der Regel drei verschiedenen Faktoren. Das eine ist eben, wenn nicht genug massiert wurde, sowohl vom Behandler selber als auch danach vom Patienten. Es liegt auch mit an der Unterspritzungstechnik und am Material, was genutzt wurde, dass das möglichst qualitativ hochwertig ist. Das ist wichtig, damit sich die Knötchen möglichst nicht bilden. Ja, anschließend sage ich dann immer, dass sie Tätigkeiten vermeiden sollen in den nächsten Tagen, wo sie viel schwitzen, also was wie Sport, Sauna, Solarium und stattdessen viel und ausreichend trinken. Das sind so die Tipps, die man dem Patienten meistens mitgibt. Als zusätzliche Nachsorge ist dann nochmal wichtig, dass man so ein bisschen auf die Haltbarkeit eingeht. Und da ist es dann nochmal wichtig, zum Beispiel ja wenig zu rauchen, dann hält es immer ein bisschen länger. Je öfter man nachspritzt, desto länger hält es in der Regel auch. Ja, also Leute, die schon 3-4 Mal zum Lippenaufspritzen da waren, haben meistens ein längeres Ergebnis. Die durchschnittliche Haltbarkeit beträgt so um die 6 Monate, kann man sagen. Es ist aber keine Regel, dann, dass man immer nach 6 Monaten wiederkommen muss. Es gibt Patienten, die kommen durchaus sehr viel früher wieder. Es gibt auch Patienten, die kommen sehr viel später wieder. Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn man merkt, okay, jetzt stört's mich wieder, weil es irgendwie wieder wenig wird. Man kann auch mal kommen und dann wirklich nur ein bisschen auffrischen, vielleicht mit einem 0,5 Milliliter einfach ein bisschen die Auffrischung machen. Das ist durchaus auch möglich. Ansonsten, die Genetik spielt immer eine wichtige Rolle, ja, was die Haltbarkeit angeht. Und da hat man halt keinen Einfluss drauf, wie stark und wie schnell der Stoffwechsel ist, wie schnell der Körper das einfach abbaut. Da hat man so keinen wirklichen Einfluss drauf. Aber man muss es im Hinterkopf haben, dass es halt bei jedem immer unterschiedlich sein kann. Dann, wie gesagt, Sonne, Sauna, Solarium verkürzt immer die Haltbarkeit, genauso wie exzessiv Sport machen. Viel trinken ist dagegen gut und ja, bei der ersten Unterspritzung kann es durchaus sein, dass es schneller wieder weg ist. Bei Menschen, wo man merkt, oh Gott, da geht es sehr, sehr schnell weg, kann man versuchen, mal das Mittel zu wechseln, mal ein bisschen höher vernetztes Hyaluron zu nehmen. Standardmäßig nimmt man so ein mittelmäßig stark vernetztes, also kein leicht vernetztes, das ist sehr schnell weg, und auch kein hart vernetztes oder stark vernetztes, weil sonst hat man so ja eher Verklumpungen oder einfach so ein dicke Gefühl in der Lippe, das will man nicht, sondern die Lippe soll sich ja natürlich anfühlen und trotzdem Volumen haben, also würde ich in der Regel ein mittelmäßig stark vernetztes Hyaluron nehmen. In Ausnahmefällen kann man dann aber eben auch härtere Hyaluronsäure nehmen, wenn man merkt, bei dem Patienten hält es überhaupt nicht und gar nicht gut. Das waren die wichtigsten Fakten zu den Lippen und so ziemlich alles, was ich euch mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazu gelernt und seid bereit für eure erste oder aber auch die nächste Lippenunterspritzung und ihr wisst jetzt etwas besser Bescheid. Ich freue mich, wenn ihr profitieren konntet von diesem Podcast und ja, schaltet bald wieder ein. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter özgören.ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Özgören.